Um zu verstehen, worum es beim anhaltenden Mosambik-Skandal eigentlich genau geht, lohnt es sich, die Zeit nochmals ein wenig zurückzudrehen. Schließlich liegt der Ursprung des Skandals mittlerweile über 6 Jahre zurück. Damals hatte Mosambik bei der Londoner Credit Suisse und bei der russischen Staatsbank VTB insgesamt 3 gigantische Kredite aufgenommen. Kredite, die sich zusammengezählt letztendlich auf über 2 Milliarden Dollar beliefen. 850 Millionen Dollar flossen in die Taschen der Firma Ematum für den Bau einer umfangreichen Thunfischfangflotte. Weitere 620 Millionen Dollar gingen an die Firma Pro Indicus für den Ausbau des Küstenschutzes und nochmals 535 Millionen Dollar sollten der Firma Mosambik Asset Management zugutekommen, offenbar für den Schiffsunterhalt. Alle 3 Kredite und auch die Firmennamen wurden dem mosambikanischen Parlament und der Bevölkerung konsequent verheimlicht. Und das, obwohl das Parlament diesen Krediten eigentlich hätte zustimmen müssen. Einer, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Mosambik-Skandal befasst, ist der emeritierte Professor und Journalist Thomas Kesselring.
Man weiß heute, dass die Initiative zu diesen Krediten gar nicht von Mosambik ausging, sondern von einer libanesischen Schiffbaufirma namens Privinvest, dessen Inhaber und Gründer ein gewisser Iskandar Safa ist, der schon mehrfach mit der französischen Justiz zu tun hatte, der aber immer knapp an einer Verurteilung vorbeigeprescht ist. Es ist nicht so, dass Iskandar Safa die ganze Sache angeleiert hat, sondern der Chefverkäufer von Privinvest, ein Herr namens Jean Bustani.
Neben Iskandar Safa und Jean Bustani gilt auch der ehemalige mosambikanische Präsident Armando Guebuza als Drahtzieher hinter dem größten der 3 Kredite. Gemeinsam planten die 3 Akteure einen Megadeal mit der französischen Schiffbaufirma CMN, die wiederum der bereits erwähnten Firma Privinvest von Iskandar Safa und Jean Bustani gehört. Damit der Plan umgesetzt werden konnte, wurde im August 2013 die ominöse Firma Ematum ins Leben gerufen. Eine Firma, die dem mosambikanischen Staat nahesteht und angeblich dem kommerziellen Thunfischfang dienen soll. Noch im selben Jahr, also 2013, gab Ematum bei der französischen Schiffbaufirma 24 Schiffe zum Thunfischfang und je 3 Patrouillen und Schnellboote in Auftrag für insgesamt 350 Millionen Dollar. Vermutet wird, dass der Kauf dieser Schiffe offenbar bereits vor der eigentlichen Firmengründung geplant war. Zunächst sollte der Schiffsbau durch einen Kredit in der Höhe von 500 Millionen Dollar finanziert werden. Erst später wurde bekannt, dass der Gesamtkredit für Ematum sogar 850 Millionen Dollar betrug, finanziert von den Londoner Ablegern der Credit Suisse und der russischen Staatsbank VTB. Die grosse Differenz erhärtete den Verdacht, dass der mosambikanische Staat einen Großteil der Gelder für militärische Zwecke abzweigte und damit womöglich sogar Waffen kaufte. Dennoch ist bis heute unklar, wohin die verbleibenden 500 Millionen Dollar des Ematum-Kredits tatsächlich geflossen sind. Und auch über die Ausgaben für die Fischfangflotte kursieren die unterschiedlichsten Zahlen.
Was ist mit dem Geld passiert? Also man weiß, dass wirklich Schiffe gebaut und geliefert worden sind. Allerdings sind sie alle nicht einsatzfähig aus verschiedenen Gründen. Man weiß auch, dass die Schiffe massiv überteuert waren. Schon bei den ersten 350 Millionen hat ein Vergleichssheet gezeigt, dass die um 100% überteuert waren. Kein Wunder, denn man hat diese ganzen Kredite auf der Basis von großzügigen Schmiergeldern aufgebaut. Es sind mindestens 200 Millionen an Schmiergeldern vergeben worden. Das hat die New Yorker Staatsanwaltschaft im Dezember 2018 aufgedeckt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Schmiergelder, von denen man noch nichts weiß. 60 Millionen von diesen Schmiergeldern sind an den Sohn des damaligen Präsidenten geflossen. 50 Millionen allein an Andrew Pearce, den Chef-Investmentbanker von London. Aber wenn man alles zusammenrechnet, fehlen immer noch ein paar hundert Millionen Dollar und ich kann nicht sagen, was mit diesem Geld geschehen ist. Das ist immer noch ein Rätsel, es sei denn, dass einfach wirklich alles aufgeht in diesen Überpreisungen und Schmiergeldern.
Und das alles bezieht sich nur schon alleine auf den Kredit, der an die Firma Ematum vergeben wurde. Denn auch bei den beiden anderen vergebenen Krediten für die Firmen Pro Indicus und Mozambique Asset Management liegt nach wie vor vieles im Dunkeln. Allerdings ist klar, zwischen den drei verschiedenen Krediten gibt es eindeutige Zusammenhänge. So sind etwa alle drei Firmen eng mit dem mosambikanischen Geheimdienst verbunden, was Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass die mosambikanische Regierung direkt involviert war. Hinzu kommt, dass alle drei Kredite in den letzten Amtsjahren von Staatspräsident Gebussa aufgenommen wurden, und zwar unter der Federführung von Finanzminister Manuel Chang. Kein großer Zufall, denn genau in dieser Zeit begannen in Mosambik die gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Widerstandspartei Renamo. Nach und nach kommen nun auch die Rollen der beiden Großbanken Credit Suisse und VBT ans Licht. In den USA wurden mittlerweile drei ehemalige Credit Suisse-Angestellte verurteilt wegen Bestechlichkeit. Diese hatten zuvor gegen den vermeintlichen Drahtzieher des Korruptionsskandals Jean Bustani ausgesagt.
Im letzten Herbst hat das New Yorker Gericht mehrere Leute angehört, die drei Banker verurteilt, den Chefverkäufer Bustani 6 Wochen lang vernommen, auch Zeugen vernommen, aber am Ende nicht verurteilt, einfach weil sich herausgestellt hat, dass für diese Verurteilung nicht die Amerikaner zuständig sind. Aber bei diesem Gerichtsfall gegen Bustani sind viele Zeugen aufgetreten und wenn man das alles nachliest, erfährt man, dass wahrscheinlich auch mindestens eine Person, wenn nicht mehrere, von der russischen VTB-Bank bestochen worden sind. Es ist die Rede von der Bestechung eines Franzosen, der Bustani diese russische Bank vermittelt hat. Also es haben viele Leute von diesen Geldern profitiert. Ob Waffen gekauft worden sind, wie man anfangs angenommen hat, ist nicht sicher. Also zu diesem Küstenschutzprojekt gehörten auch Radarausrüstungen und so weiter. Die sind zum Teil gar nicht geliefert worden, weil in einem späteren Stadium hat eine der Firmen gesagt, ja, also das ist eine so lusche Angelegenheit, dass wir lieber uns nicht auch noch mit Material beteiligen.
Dem ostafrikanischen Land Mosambik stehen düstere Zeiten bevor. Nachdem im April 2016 das Ausmaß der geheimen Kredite bekannt geworden war, sperrte der Internationale Währungsfonds IWF seine Budgethilfe an Mosambik. Dasselbe taten auch 14 verschiedene Geberländer, darunter die Schweiz, sowie die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank. Das Loch in der mosambikanischen Staatskasse vergrößerte sich dadurch um weitere 290 Millionen Dollar und das ausgerechnet in einem der ärmsten Länder der Welt. Mittlerweile beträgt die Staatsverschuldung mehr als 120% des Bruttonationaleinkommens und bereits jetzt ist klar, sie wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Um noch zu retten, was noch zu retten ist, habe Mosambik bereits im vergangenen März in London je eine Klage gegen die Credit Suisse und die Schiffbaufirma CMN eingereicht, erklärt der emeritierte Ethikprofessor und Journalist Thomas Kesslering.
Mosambik will mit dieser Klage eine Nichtigerklärung vor allem des Pro-Indicus-Kredits gegenüber der Credit Suisse. Mosambik hat merkwürdigerweise nicht gegen die russische Bank geklagt. Hingegen hat die russische Bank im letzten Dezember gegen Mosambik geklagt und sagt, wir wollen das Geld zurück. Natürlich müssen dann die Banken bestreiten, dass diese Kredite verfassungswidrig sind, müssen begründen, warum sie trotzdem gültig sein sollen. Die Credit Suisse hat im Januar dieses Jahres in einer Verteidigungsschrift praktisch eine Gegenklage lanciert und gesagt, dieser erste Kredit Proindicus, dieser Kredit sei auch gültig, denn der Finanzminister habe das ja genehmigt. Die Schiffbaufirma hat zwei Klagen bei Schiedsgerichten, eine in Genf und eine in Paris. Bei der einen Klage, Schiedsgericht Genf, fordern sie 200 Millionen von Mosambik. Und bei der Pariser Klage wahrscheinlich sogar 600 Millionen, also zusammen 800 Millionen. Mir ist es völlig schleierhaft, wieso die Schiffbaufirma jetzt auch noch gegen Mosambik klagt. Mit der Begründung, dass die ganze Katastrophe eigentlich durch Mosambik veranlasst worden sei, weil diese halbprivaten Firmen nicht ordentlich gearbeitet haben und dann eben auch kriegerische Auseinandersetzungen die ganze Sache noch weiter behindert hat und dass der jetzige Präsident, also Nyusi, am Ende sich nicht mehr für dieses ganze Projekt eingesetzt habe.
Was die gegenseitigen Klagen letztendlich bringen, steht noch in den Sternen. Fest steht hingegen, dass die illegalen Kredite bislang nicht weniger als 20% zur Gesamtverschuldung Mosambiks beigetragen haben. Angesichts der massiven Verschuldung hat das ostafrikanische Land derzeit kaum Chancen, jemals wieder festen Boden unter den Füßen gewinnen zu können. Eine Tatsache, unter der letztendlich vor allem die Bevölkerung leiden wird, betont Thomas Kesselring, der selbst einige Jahre in Mosambik lebte und dort an der Universität unterrichtete.
Ich würde sagen, der Skandal hat mehrere Konsequenzen. Erstens einen finanziellen, das habe ich schon erwähnt. Also im Grunde genommen hat sich die Staatsschuld um gute 2 Milliarden erhöht. Das Land ist nicht zahlungsfähig und will jetzt Erdgas dafür verkaufen und das dann nachher mit Erdgaserlösen zurückzahlen in ein paar Jahren. Bis dahin wird sich dann die Schuld verdreifacht haben oder vervierfacht. Also das ist absolut astronomisch. Dann fehlt natürlich dem Land auch das Geld der Gläubigerstaaten und des IWF. Und das hat zur Konsequenz, dass vor allem im sozialen Bereich gespart wird. In den Schulen, die ohnehin schon prekär waren, man stellt viel weniger Lehrer ein als vorher. Verheerend ist die Sache im Gesundheitswesen. Es wird viel häufiger gestorben in Krankenhäusern, auch auf Geburtsstationen. Ich habe mal gelesen, dass da 80 Neugeborene pro Tag in Mosambik sterben. Pro Tag, 80. Ein zweiter großer Effekt des Skandals ist das totale Misstrauen, auch der Mosambikaner, in ihre Regierung. Zwar hat Nyusi im Oktober einen Erdrutschsieg erreicht, aber mit massiven Wahlfälschungen, mit massiven Einschüchterungen, Einschüchterungen auch der Wahlbeobachter. Also im Grunde genommen sind Polizei und auch Staatsbeamte sehr viel brutaler geworden. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch die Gewalt im Norden von Mosambik. Das ist genau dort, wo dieses Erdgas gefunden wurde vor 10 Jahren, mit denen die Kredite zurückgezahlt werden sollen. Da gibt es islamistische Terrorgruppen, die seit über 2 Jahren das Land unsicher machen. Es gibt jetzt mindestens 60.000, wenn nicht 100.000 Flüchtlinge, die die Gegend verlassen haben, weil diese Islamisten brutal morden. Es ist dort eine ziemlich hoffnungslose Situation im Norden. Die mosambikanische Regierung lässt auch keine Journalisten dort hinein, also versucht auch, jede Information über die Situation im Norden zu verhindern. Ich sehe einen indirekten Zusammenhang zu diesem Kreditskandal insofern, als eben diese Infrastruktur für das Erdgas jetzt gefördert wird, damit man, wenn dann das Erdgas gefördert werden kann, damit man dann die Schulden zurückzahlen kann. Und wenn die dann zurückgezahlt sind, dann kann man vielleicht auch mal wieder in die sozialen Projekte investieren, in ferner Zukunft. Also da sehe ich einen indirekten Zusammenhang.